Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh.
Herzlich willkommen zur 48. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Die Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten findet am 5. November statt. Es wird die 60. Wahl zum Präsidenten und Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten sein. Diese Wahlen in den USA sind von großer Bedeutung, auch aus medizinischer Sicht. Denn die gewählte Regierung bestimmt unter anderem auch die Ausrichtung des Gesundheitssystems. Das beeinflusst wiederum Entscheidungen über den Zugang zur Gesundheitsversorgung, die Finanzierung des Gesundheitssystems und den Umgang mit Gesundheitskrisen. Das hat direkte Auswirkungen auf das Leben und die Gesundheit von Millionen von Menschen. Daher sollten Bürger nicht nur ihre politischen, sondern auch ihre gesundheitlichen Prioritäten bei ihrer Wahlentscheidung berücksichtigen. Deswegen werfen wir in dieser Folge einen Blick in die USA. In den letzten Jahren hat nämlich das Thema Langlebigkeit in den Vereinigten Staaten zunehmend an Bedeutung gewonnen. Fortschritte bei medizinischer Forschung und Technologien ermöglichen es, länger zu leben. Aber Faktoren wie verschiedener Zugang zur Gesundheitsversorgung, finanzielle Ungleichheit und Umweltfaktoren sorgen dafür, dass nicht alle Menschen die gleichen Chancen auf ein gesundes, langes Leben haben. Welche Zusammenhänge gibt es in den USA zwischen Langlebigkeit, Wohlstand und Gesundheit? Was sind die notwendigen Schritte, um ein längeres und gesünderes Leben für alle zu fördern? Und sind die USA Deutschland beim Thema Langlebigkeit voraus? Darüber spreche ich in dieser Folge mit einer Expertin in den USA.
Experte der Woche.
Dr. Michaela Haas ist Kolumnistin für die Süddeutsche Zeitung und das SZ-Magazin, Autorin für David Burns Online-Magazin Reasons to be Cheerful und die Verfasserin von mehreren erfolgreichen Sachbüchern. Michaela Haas arbeitet seit mehr als 20 Jahren als Reporterin für Printmedien wie die Süddeutsche Zeitung, Geo, Neue Züricher Zeitung, Die Zeit und viele andere, sowie für das Fernsehen. Für ihre Arbeit wurde sie vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Professional Excellence Award in 2023. In Amerika erscheinen ihre Artikel unter anderem in der New York Times, Mother Jones, Huffington Post, Washington Post, Psychology Today, CBS und viele andere. Sie hat als Dozentin an der renommierten Universität von Kalifornien in Santa Barbara und an der University of the West in Los Angeles gelehrt. Sie schreibt über Themen wie Longevity am Beispiel von Brian Johnson und über den aktuellen politischen Machtkampf in den USA. Michaela, freut mich sehr, dass wir uns sehen. Schön, dass du in den Podcast gekommen bist. Wir fangen einfach direkt mal an. Jeder, der mich kennt, weiß, dass Langlebigkeit oder Longevity eins meiner Lieblingsthemen ist. Und ich selbst war auch in den USA gewesen und habe einige Untersuchungen über mich ergehen lassen, die ich in Europa nicht bekomme. Mhm. Welchen Stellenwert hat aus deiner Perspektive das Thema Longevity in den USA?
Also ich sitze ja in Kalifornien, in der Nähe von San Diego, die immer mehr zu einer Stadt wird, die immer mehr zu einem Zentrum für Biotech wird. Und hier ist Langlebigkeit ein sehr intensiver Trend. Also die Lebenserwartung in Kalifornien ist ja auch höher als in vielen anderen Staaten in Amerika. Und hier gibt es eigentlich fast an jeder Ecke Läden, die früher vielleicht Facials angeboten haben, die jetzt Vitamininfusionen anbieten und alle möglichen Gesundheitschecks und Blutinfusionen. Also es ist ein riesiger Trend hier. Ich glaube, die Prognose ist, dass es in den nächsten 4 Jahren bis zu 600 Milliarden Dollar Umsatz hofft die Branche, dass sie pro Jahr machen wird. Also ein sehr lukratives Business.
Daniel Büttner hat ja auch die Blue Zones letztendlich bekannt gemacht. Das sind Bereiche oder Geografien mit einer hohen Dichte an über 100-Jährigen. Ich versuche die mal aufzulisten. Okinawa, Ikaria in Griechenland, Sardinien, in Costa Rica, eine Halbinsel, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Und in Kalifornien, überraschenderweise, in Loma Linda. Mhm. Offensichtlich ist quasi ein Purpose, ein Lebenszweck ganz, ganz wesentlich. Wie siehst du das?
Ja, ich bin froh, dass du das ansprichst, denn mein Doktor ist in Philosophie. Also ich habe meinen Doktor in buddhistischer Philosophie gemacht und all die Forschung zeigt ja, dass es wirklich lebensverlängernd ist im wörtlichen Sinne, wenn man einen klaren Lebenssinn für sich definieren kann. Und das ist etwas, was mir in der ganzen Longevity-Bewegung viel zu kurz kommt. Denn da geht es immer um Blutzuckerwerte und Blutdruck und Krebsvorsorge und all diese Dinge. Also da wird ja der Körper eher wie eine Maschine betrachtet, wo man hofft, den Körper so gut zu reparieren, dass er eben ewig funktioniert. Aber als Buddhistin und als Philosophin muss ich natürlich sagen, dass der Lebenssinn meiner Meinung nach viel wichtiger sind und auch der Spaß am Leben. Also einer der berühmtesten Vertreter der Longevity-Bewegung ist ja Brian Johnson, der mehr als 100 Nahrungsmittel jeden Tag nimmt und sich junges Blut injizieren lässt und all diese ganzen, der ist eigentlich ein Versuchskaninchen für die Biotech-Branche. Aber da kommt mir der Spaß am Leben viel zu kurz. Und ich finde es eher schockierend, dass 40% der Amerikaner haben keinen Lebenssinn. Also wenn man sie fragt, was ist der Sinn deines Lebens, dann haben die darauf keine Antwort. Und für mich macht es viel mehr Sinn, an dem Bereich zu suchen und das Leben zu verlängern, indem man nicht nur Freude am Leben hat, sondern eben auch Sinn im Leben findet. Ich habe gerade ein Buch veröffentlicht, das heißt 108 Arten, Sinn im Leben zu finden. Und damit lassen sich nachweislich Leben um mindestens 3 bis 4 Jahre verlängern. Also das ist doch viel sinnvoller im wahrsten Sinne des Wortes.
Absolut, absolut. Es ist, das Interessante ist ja, Loma Linda hat eine Partnerstadt, die nur durch einen Highway getrennt ist, also geografisch sehr nah. Aber die Lebenserwartungen sind komplett unterschiedlich. Das hat Loma Linda eine Eigenschaft. Da sind die siebte Tag Adventisten, die da ihren Lebenszweck sehen, anderen Menschen zu helfen, die hilfsbedürftig sind. Und das ist teilweise harte körperliche Arbeit, also Bewegung, da ist ein körperliches Element mit dabei. Aber wirklich diese Sinnhaftigkeit im Leben und das, im Englischen sagt man Being of Service, macht so viel aus. Und dann die Community, in der man drin ist.
Absolut, die Community ist super wichtig. Und das ist ja auch in Deutschland so, wir werden zwar immer älter, aber wenn man die Senioren fragt, dann werden wir auch immer einsamer und immer unglücklicher im Leben. Und von daher gerade der Sinn für Community und gemeinsam etwas Sinnvolles zu tun, das wirkt in der Tat lebensverlängernd.
Ja, das ist natürlich ein wesentliches Thema, ist natürlich auch die Ernährung, Ernährung und Bewegung. Und 3/4 der Amerikaner sind übergewichtig und fast die Hälfte ist fettleibig. Und damit gehört das Land, so schön es auch ist, vor allem im Süden von Kalifornien, zu den Spitzenreitern in Sachen Übergewicht, was die westlichen Länder angeht. Wie siehst du denn das jetzt aus deiner Perspektive? Welche Rolle spielt die Ernährung und Bewegung in der amerikanischen Bevölkerung?
Ja, du hast schon angesprochen. Also in Amerika sinkt ja die Lebenserwartung. Nicht viel, aber sie sinkt leicht, während sie überall anders ist. In Deutschland zum Beispiel leben sowohl Frauen als auch Männer 2 Jahre länger als Amerikaner. Und vereinfacht gesagt liegt es an, in Amerika zu viel Kalorien, zu viele Waffen und zu viele Drogen. Also wenn du durch die ländlichen Gegenden fährst, zum Beispiel von Louisiana, Alabama, Kentucky, Arkansas, dann musst du wirklich im Supermarkt suchen, dass du einen Apfel findest. Also da gibt es einfach, das sind Food Deserts, da ist alles abgepackt in Dosen und Packungen. Das ist dieses super processed food mit viel Zucker, viel Salz, viel Chemikalien. Und dementsprechend ist dort auch die Lebenserwartung am niedrigsten. Gleichzeitig ist dort das Übergewicht am höchsten, Diabetes weit verbreitet und die Kinderarmut ist am höchsten. Und damit sind wir beim Punkt, weil man sich gesunde Ernährung in Amerika wirklich leisten muss. Also ich gebe viel Geld aus für gesunde Ernährung, weil wenn du hier in den Bioladen gehst, Gemüse, frisches Obst ist alles viel, viel, viel teurer als in Deutschland. Und hier jeden Morgen beim McDonald's stauen sich die Autos, die Leute hauen sich da das Fastfood schon zum Frühstück rein. Also wirklich die nicht nur zu viele Kalorien, sondern auch die ungesundesten Kalorien. Und damit begründet sich diese enorme Kluft, die da herrscht zwischen den wenigen sehr wohlhabenden bis megareichen Amerikanern, wie Brian Johnson, der glaube ich 2 Millionen Dollar im Jahr dafür ausgibt, dass er sein eigenes Leben verlängert. Und ich sag mal, dem normalen Amerikaner, der sich eine wirklich gesunde Ernährung oder auch medizinische Vorsorge oft gar nicht leisten kann. Das ist wirklich eine Geldfrage hier.
Glaubst du, dass die Unterschiede oder die Ursache eher in der Verfügbarkeit von, ich sag jetzt mal, günstigen Nahrungsmitteln liegt? Oder andersrum, verdienen die Amerikaner zu wenig Geld, um sich gesunde Nahrungsmittel zu leisten?
Dass gesunde Nahrungsmittel hier so teuer sind, hat natürlich viele Gründe. Also auch natürlich Subventionen der Agrarindustrie, die halt Big Ag wird halt stärker gefördert. Also da Es gibt Bestrebungen, die Gesundheitsversorgung umzubauen. Es gibt zum Beispiel mittlerweile auch Initiativen, gesundes Gemüse und Obst auf Rezept zu verschreiben, weil Ärzte natürlich wissen, dass es wenig Sinn macht, einem Diabetespatienten immer nur Insulin zu verschreiben und Medikamente, wenn er sich gleichzeitig Fastfood reinhaut. Also da gibt es Veränderungen. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass es teuer ist, sich gesund zu ernähren in Amerika. Und wie gesagt, die zweiten und dritten Gründe für die hohe Sterblichkeit in manchen Staaten sind Waffen und Drogen. Also es sind auch Dinge, die man natürlich gesetzlich angehen könnte. Also die Diskussion um Waffen in Amerika ist ja bekannt, dass es einfach so irrsinnig schwierig ist, Verbote durchzusetzen, selbst für Sturmgewehre oder Background-Checks durchzusetzen. Und genauso die Fentanyl-Krise ist viel, viel ausgeprägter hier in Amerika als in Deutschland. Ich glaube, es sterben jedes Jahr in Amerika 80.000 Menschen an Fentanyl und vergleichbaren Drogen. Das sind Probleme, die ich einfach als erstes angehen würde, bevor ich mehr als 100 Nahrungsergänzungsmittel am Tag einziehen würde.
Ja, also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe gelesen, dass in Amerika mehr Leute an Waffengewalt sterben als im Straßenverkehr. Und das ist, finde ich, sehr bemerkenswert in einer negativen Art und Weise. Aber wie blickst du auf die Veränderungen im Gesundheitswesen und im Pflegesystem in den USA? Also die Bevölkerung wird zwar weniger alt, aber es gibt trotzdem immer mehr Ältere, weil die Babyboomer und die Generation davor kommt jetzt ins Alter, in dem mehr Krankheiten vorkommen.
Genau. Also es ist faszinierend in Amerika, denn wir haben ja hier irrsinnig tolle Kliniken. Also die Mayo Clinic ist vielleicht die renommierteste Klinik der Welt. Ja. Ich habe letztes Jahr zum Beispiel eine Reportage geschrieben über künstliche Intelligenz in der Medizin. Das ist einfach irrsinnig, wie weit die schon sind, wie früh sich mittlerweile Herzerkrankungen erkennen lassen, wie viele Herzinfarkte sich damit verhindern lassen. In der Krebsvorsorge und der Krebsbehandlung gibt es enorme Fortschritte. Das ist die Kluft zwischen den wohlhabenden Menschen, die Zugang haben zu dieser Medizin im Augenblick. Und die Hoffnung ist natürlich, dass sich das dann ausbreitet, dass mehr Menschen Zugang haben, wenn das mal an den Elite-Kliniken erprobt wurde. Und es sind immer noch 30 Millionen Amerikaner, die keine Krankenversicherung haben. Also die Kluft zwischen denen, die Zugang haben zu dieser Hightech-Medizin, die es gibt und die wirklich toll ist in ihren Erfindungen, in den Forschungen, wo die USA mit weltweit führend sind. Und auf der anderen Seite die Lebensrealität im Alltag vieler Amerikaner, für die das noch Zukunftsmusik ist.
Wir sitzen ja in Deutschland, wo alle irgendwie versichert sind und sicher fallen, wenn wir denn fallen. Also das heißt, jeder wird im Krankenhaus versorgt, unabhängig vom Status der Versicherung. Warum sind die 30 Millionen Amerikaner nicht versichert? Also fallen die auch nicht unter Obamacare?
Ja, Obamacare, das kennen inzwischen auch alle in Deutschland, aber Obamacare heißt nicht, dass zum Beispiel Vorsorgeuntersuchungen bezahlt werden. Und gerade in den ländlichen Gegenden, Kentucky, Kansas, Arkansas und so weiter, ist es schwierig, gute Kliniken zu finden, die auch bezahlbar sind. Und auch wenn man krankenversichert ist, ich bin in Amerika krankenversichert, kostet jede Untersuchung immer noch einige hundert Dollar zusätzlich. Und jede Blutuntersuchung, auch die Standarduntersuchungen, man muss immer noch mal zusätzlich zahlen. Und das kann sich einfach nicht jeder leisten, ganz schlicht und einfach. Und auch die Krankenversicherung ist irrsinnig teuer, auch für Wenigverdiener.
Ja, ich habe mehrere Jahre in den USA gewohnt, in Warsaw, Indiana. Mhm. Im mittleren Westen, und ein Wort, was ich vorher nicht kannte, was ich gelernt habe, ist deductible.
Ja.
Also quasi der Eigenanteil im Deutschen, den man zuzahlen muss.
Genau, ja. Ich habe mir hier mal das Kreuzband gerissen beim Skifahren, das sind dann 15.000 Dollar.
Was soll ich dazu sagen? Aber es ist natürlich auch ein Land, du hast es gesagt, mit wirklich hervorragenden Kliniken, wie ob es die Mayo Klinik ist oder die Cleveland Klinik, auch sehr bekannt. Welche technologischen Innovationen sind dir begegnet in den letzten Jahren?
Also ich war überrascht davon, wie viel die künstliche Intelligenz schon eingesetzt wird und wie gut die wirklich ist. Also es ist absolut faszinierend zu sehen, dass die, ich glaube, schon in den nächsten Jahren Radiologen weitgehend ersetzen wird. Also die liest jetzt schon Bilder von MRIs, auch Röntgenbilder, viel, viel, viel besser aus, als das selbst erfahrene Radiologen und Ärzte können. Und das finde ich ganz wirklich faszinierend, dass man damit, also ich gehe wirklich davon aus, dass sich das durchsetzen wird und dass man damit bereits jetzt und zunehmend in den nächsten Jahren Dinge wie Herzinfarkte oder Krebs verhindern kann. Und natürlich, was hier auch sehr, sehr groß geschrieben wird, ist Gentherapie. Die Amerikaner haben ja viel weniger Bedenken, wenn es um CRISPR oder andere Eingriffe geht in die Gentechnik. Und das ist vielleicht noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber diese, also gerade Gentherapie, glaube ich, dass das einer der Wege der Zukunft ist in der Medizin.
Wir sind in einem Wahljahr in den USA. Siehst du politische Bestrebungen, das Thema länger gesünder zu leben in Angriff zu nehmen?
Ja, auf jeden Fall. Also die Biden-Regierung hat ja einige Initiativen angestoßen in der Richtung, gerade was gesündere Ernährung betrifft oder auch was Waffen-Background-Checks betrifft, was man wirklich in Amerika dazu rechnen muss, wenn es um Lebenserwartung geht, muss man die Waffenkultur mit einbeziehen. Diese Bestrebungen gibt es. Das ist aber ein ganz anderes Niveau, als wir es aus Deutschland gewohnt sind. Wie du schon gesagt hast, in Deutschland hat eigentlich jeder, fast jeder eine Krankenversicherung. Jeder hat Zugang zu einem Arzt in der Regel. Und man kann in der Regel Hilfe finden. Und das ist in Amerika einfach anders. Und ich glaube, die Biden-Regierung hat schon viel dafür unternommen, dass gerade die Mittelschicht und die untere Schicht mehr gestärkt wird. Er hat auch viel gegen Kindesarmut unternommen. Kindesarmut ist sicher einer der Hauptgründe, auch warum die Lebenserwartung in einigen dieser Ländern so, in einigen dieser Staaten so gering ist. Und dann natürlich Reproductive Health, also das Abtreibungsverbot, was ja Trump auch auf nationaler Ebene durchsetzen will. Das kann man ganz genau nachweisen, also dass das Abtreibungsverbot wirklich zur Müttersterblichkeit und zur Säuglingssterblichkeit beiträgt. Also in Texas zum Beispiel, wo es seit 2021 eines der striktesten Abtreibungsverbote gibt, seither ist die Säuglingssterblichkeit um 12,9% gestiegen, weil einfach auch minderjährige Inzestopfer, Vergewaltigungsopfer oder Frauen mit Hochrisikoschwangerschaften de facto gezwungen werden, diese Schwangerschaften auszutragen.
Ja, das ist interessant, in den USA hat alles einen für mich besonderen oder sonderlichen Namen, Roe versus Wade, ja, also sprich die Gerichtsverfahren und die Beteiligten werden immer exemplarisch genommen und dann ist quasi der Prozess wird gecoint für die Thematik, also sprich Roe versus Wade ist das Abtreibungsgesetz, was ja sehr umstritten ist und ich bin sehr gespannt, wie sich das jetzt nach der Wahl, wer auch immer dann gewinnen wird, sich verändern wird.
Es ist eines der Hauptwahlkampfthemen, weil Harris natürlich versprochen hat, das Recht auf nicht nur auf Abtreibungen, sondern auch auf andere medizinische Entscheidungen den Frauen zurückzugeben und sich dafür einzusetzen, während Trump und Vance sich dafür ausgesprochen haben, die Abtreibungsverbote zu verschärfen. Und es sind mittlerweile 14 Staaten, die sehr, sehr strikte Abtreibungsverbote haben. Man muss sich das einfach mal klar machen. Ich meine, das heißt wirklich, dass 10-jährige Vergewaltigungsopfer Kinder austragen. Also das ist ganz, ganz anders als bei uns, wo man aus medizinischen Gründen oder auch aus anderen Gründen natürlich eine Abtreibung bekommen kann, auch wenn bei uns de facto Abtreibung illegal ist. Aber alle Gesundheitsexperten sprechen sich ganz, ganz klar dafür aus, dass Abtreibungsverbote gerade in dieser Härte keine Leben retten und keine Abtreibungen verhindern, sondern nur das Leben von Frauen und Säuglingen gefährden.
Ja, also für uns in Deutschland undenkbar. Aber ich frage dich trotzdem mal, gibt es irgendwas, was wir in Deutschland von den USA lernen können,
also wenn es in Richtung Langlebigkeit geht? Das ist natürlich, wie die Forschung gefördert wird. Das ist fantastisch. Wenn man Zugang hat zu dieser Forschung und zu diesen Kliniken, ist man in sehr, sehr guten Händen. Gerade Mayo Clinic oder hier UCLA in der Nähe, oder ich habe schon gesagt, in San Diego, ich sitze hier nicht weit weg von dem, wo viele Biotech-Firmen sitzen. Das ist auch mitreißend, wenn man diesen Eifer erlebt, mit dem sich Forscher dran machen, ich sag mal, einige der großen Probleme der Menschheit zu lösen. Ja? Also dazu zählen natürlich Dinge wie Krebs oder Herzgesundheit. Und da ist sicher, es wird hier viel, viel mehr Geld in die Forschung gesteckt. Es werden hier viele Talente angelockt. Gerade hier in Kalifornien ist auch der Lebensstil natürlich sehr, nicht nur sehr angenehm, sondern auch sehr gesund. Also es gibt ganz viele Forscher, die hier morgens erstmal surfen gehen und dann mit den Surfrettern in die Arbeit fahren und in der Mittagspause dann nochmal eine Runde joggen gehen. Also es ist hier anders, eine andere Kultur als bei uns.
Ja, Michaela, ich habe noch eine letzte Frage an dich, und zwar, was sind deine drei Hypothesen im Hinblick auf die Zukunft von Longevity? Wohin geht der Trend? Welche Technologien siehst du vielleicht in Kalifornien besonders, die wir hier in Deutschland noch nicht auf dem Schirm haben?
Ich glaube, Longevity wird ein riesiger Trend. Ich glaube, das hat erst angefangen, das rollt erst auf uns zu. Ich sehe das in Amerika vielleicht schon ein bisschen mehr, als es in Deutschland angekommen ist. Ich glaube, das wird enorm, enorm zunehmen. Das ist einfach ganz, ganz sicher so, dass Leute, wir werden älter und wir wollen ja nicht älter werden, um die letzten 10 Jahre dahin zu siechen, sondern wir wollen länger fit sein, wir wollen länger aktiv sein. Und das ist einfach unheimlich reizvoll für viele Menschen. Und von daher, im Augenblick halte ich ganz, ganz viel von dem, was in der Longevity-Industrie passiert, für medizinischen Unsinn, ganz schlicht und einfach. Es ist ganz vieles noch nicht erforscht. Also die Leute spritzen sich hier Rapamycin oder Metformin und andere Substanzen, ja, die bei Mäusen im Labor dazu geführt haben, dass die Mäuse jünger sich verjüngten. Aber ob das auf den Menschen zu übertragen ist, ist noch völlig offen. Von daher sind das im Augenblick für mich, Menschen wie Brian Johnson sind im Augenblick für mich eher Versuchskaninchen, die sozusagen ihren Körper freiwillig zur Verfügung stellen, um all diese recht zweifelhaften Methoden auszuprobieren. Aber natürlich ist die Hoffnung, dass letztendlich dabei Ergebnisse rauskommen, die auch für den normalen Menschen Sinn machen und dass sich Methoden finden. Ich glaube, dass es dabei weniger um Medikamente gehen wird, sondern eher vielleicht um Methoden in der Zellen zu verjüngen oder auch in der Früherkennung von Krankheiten. Also man kann sich ja hier für sehr viel Geld von Kopf bis Fuß durchleuchten lassen, in der Hoffnung, dass man Zellveränderungen findet oder auch Tumore, die man normalerweise erst viel zu spät entdeckt. Und das ist auch eine Bewegung, die jetzt noch so teuer ist, dass sie sich wirklich nur Millionäre oder Milliardäre leisten können. Aber letztendlich ist es schon was sicher auch mal billiger wird und wo man dann auch der Normalbürger und der Normalmensch sagen kann, ich lasse mich jetzt mal durchchecken. Und es ist mir dann vielleicht einige $100 wert statt viele, viele Tausend, um zu schauen, ob ich irgendwo ein Gesundheitsproblem habe, das in 5 bis 10 Jahren auf mich zukommt.
Ja, sehr spannend. Michaela, ich danke dir für den spannenden Austausch. Es freut mich auf jeden Fall, wenn wir weiter in Verbindung bleiben und gemeinsam die Landschaft in den USA und Deutschland über die nächsten Jahre gemeinsam beleuchten können. Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Die Fakten der Folge.
Langlebigkeit ist in Kalifornien, insbesondere in San Diego, ein schnell wachsendes Trendthema. Die Branche hofft auf einen Umsatz von bis zu 600 Milliarden US-Dollar in den nächsten 4 Jahren. Der Lebenssinn ist entscheidend für die Lebensverlängerung. Zum Beispiel nimmt die Einsamkeit unter Senioren zu, was das Lebensglück und die Lebenserwartung beeinträchtigt. Ein großer Teil der amerikanischen Bevölkerung ist außerdem übergewichtig und es gibt regionale Unterschiede in der Verfügbarkeit gesunder Lebensmittel. In ländlichen Gebieten ist die gesunde Ernährung oft teurer und weniger verfügbar, was zu gesundheitlichen Problemen beiträgt. In den USA gibt es auch erhebliche Unterschiede im Zugang zur Gesundheitsversorgung und medizinischen Innovationen. 30 Millionen Amerikaner haben keine Krankenversicherung, was die gesundheitliche Versorgung erschwert. Künstliche Intelligenz wird zunehmend in der Medizin eingesetzt, insbesondere zur Erkennung von Krankheiten. Besonders Gentherapien und innovative Ansätze in der Krebs- und Herzmedizin werden als vielversprechend angesehen. Die Regierung hat Initiativen zur Verbesserung der Ernährung und der Gesundheitsversorgung gestartet. Wir sind gespannt auf den Verlauf der Wahlen, was die neue Regierung der Gesundheit der USA bringen wird. Das war eine weitere Folge von Mission Gesundheit. Aber verpasst nicht unseren Random Reminder, der kommt ja noch. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder Teil meiner Reise gewesen seid. Abonniert uns gerne, um auch in Zukunft keine Episode zu verpassen.
Hardys Random Reminder.
Random Reminder, die richtige Menge bewusst konsumieren. Die richtige Portionsgröße ist ein entscheidender Faktor für nachhaltigen Konsum. Besonders in Ländern wie den USA sind die Portionen oft größer als in vielen anderen Teilen der Welt, was nicht nur zu mehr Nahrungsmittelverschwendung führen kann, sondern auch Ressourcen unnötig belastet. Durch bewusstes Planen deiner Mahlzeit kannst du sicherstellen, dass nicht nur genug für dich selbst übrig bleibt, sondern auch weniger Essen verschwendet wird. Es geht nicht darum, Kalorien zu zählen, sondern vielmehr um einen nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln und Ressourcen. Das trägt auch dazu bei, dass du ausreichend und ausgewogen isst. Das MyPlate-Modell aus den USA zeigt beispielsweise eine nachhaltige und ausgewogene Zusammenstellung von Mahlzeiten. Die Hälfte des Tellers sollte aus Obst und Gemüse bestehen, während die andere Hälfte aus Getreide und Protein zusammengesetzt ist. So stellst du sicher, dass du eine Vielzahl von Nährstoffen zu dir nimmst und gleichzeitig der Verschwendung entgegenwirkst. Hier einige nachhaltige Portionsgrößen als Orientierungshilfe. Gemüse, etwa eine Tasse rohes oder eine halbe Tasse gekochtes Gemüse. Obst, eine mittelgroße Frucht oder eine halbe Tasse geschnittenes Obst. Getreide, wie zum Beispiel Reis, circa eine Tasse, zum Beispiel eine Kaffeetasse. Proteine, wie zum Beispiel Fleisch, etwa 85 bis 115 Gramm. Indem du dich an diesen Mengen orientierst, trägst du nicht nur zu deinem Wohlbefinden bei, sondern unterstützt auch eine ressourcenschonende und bewusste Ernährung. Also mein Random Reminder in dieser Woche, die richtige Menge bewusst konsumieren. Natürlich sind all diese Größen nur Richtwerte, die dem individuellen Grundumsatz und dem Aktivitätslevel angepasst werden sollten. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Ceramtec, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast@ceramtec.de.